Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
In Locarno endet morgen Samstagabend die 61. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals. 11 Tage lang wurden am Lago Maggiore Filme aus aller Welt gezeigt und diskutiert. Morgen Abend werden die Preise vergeben. Im Festivalstudio neben der Piazza Grande in Locarno sitzen jetzt unser Filmredaktor Michael Sennhauser mit seinen deutschen Kollegen Herbert Speich und Gerhard Mitting. Wo steht das Festival von Locarno nach dieser Ausgabe im internationalen Vergleich und wohin bewegt sich der allgemeine Festivalzirkus in der nächsten Zukunft? Das sind nur zwei der Fragen, welche in der nächsten halben Stunde angeschnitten werden sollen.
Ja, herzlich willkommen, Gerhard Mitting, Herbert Speich. Wo steht das Festival jetzt, ein Tag vor dem Ende des Festivals, im internationalen Vergleich? Eine der Fragen, die uns interessiert, aber wir kommen soeben aus dem letzten Wettbewerbsfilm. Das war überraschenderweise ein Dokumentarfilm. Andere Festivals haben das auch angefangen, allen voran Cannes vor 3 Jahren. Jetzt ist auch ein Dokumentarfilm hier im Wettbewerb zu sehen, als letzter. Herbert Speich, was haben Sie davon gehalten?
Es ist sicher einer dieser neuen Dokumentarfilme, die so den Blick auf die Wirklichkeit versuchen. Sleepy Firstly schildert uns sehr eindringlich das Leben in Wales auf dem Dorf. Da werden Schweine geboren, da werden Kühe geboren, da gibt es eine fahrbare Bibliothek, da gibt es einen Gesangsverein, alles ganz nett und ganz lieb. Und zwischendurch gibt es seltsame Farbblenden, sodass man merkt, aha, da hat sich jemand was bei gedacht. Ansonsten hatte ich den Eindruck, vielleicht liegt es auch, weil wir jetzt schon etwas müde sind, hat mich das Ganze etwas strapaziert. Und ich dachte, nach 10 Minuten weiß ich, wie es auf dem Lande zugeht. Ich lebe auf der Schwäbischen Alb, da ist es leider Gottes auch nicht viel anders als in Wales. Aber gut, es ist ein Dokumentarfilm, der versucht, Wirklichkeit darzustellen. Und ja gut, also kann man sich anschauen. Also ich muss den Film jetzt nicht unbedingt haben, könnte ich mir vorstellen, abends zu später Stunde zum Einschlafen auf Arte ist er sicher gut aufgehoben.
Mich hat das auch ein bisschen verblüfft. Sleeping Furiously, also wütend schlafen, ist der Titel. Und es gibt im Zentrum des Films eine kurze Sequenz im Zeitraffer. Da liegt ein Baby im Bett und wird im Zeitraffer gefilmt. Das heißt, es wälzt sich da unruhig. In Wirklichkeit schläft es wahrscheinlich wunderbar. Es gab etliche tolle Einfälle in diesem Film, aber ich hätte den auch eher am Dokumentarfilmfestival in Nyon erwartet als hier in Locarno. Und irgendwie scheint es mir ein bisschen symptomatisch. Im Wettbewerb, den wir hier gesehen haben, gibt es keine klare Linie. Das heißt, die Filme passen irgendwie nicht zusammen. Müssen sie vielleicht auch nicht, Gerhard Mitting?
Ich glaube nicht, dass sie zusammen passen müssen. Unbedingt. Es ist schön, wenn sie sich ergänzen auf eine Art. Zu Anfang, so am ersten Wochenende des Festivals, da ging so ein bisschen die Losung um, im Festivalprogramm, im Wettbewerbsprogramm geht der Tod um. Es waren viele Geschichten von Verlust, von Sterben, von Selbstmord. Die hat es auch im letzten Jahr schon gegeben, aber sozusagen, wenn man die gedrängt in einem kurzen Zeitraum von 2, 3 Tagen oder 4 Tagen vielleicht sieht, dann macht man gerne eine Tendenz aus. Was noch überhaupt nichts über die Qualität eines Wettbewerbs aussagt. Ich erinnere mich, in diesem Jahr im Februar auf der Berlinale war es ganz ähnlich. Da zeichnete sich sehr schnell ein Thema ab, nämlich die bedrohten Kinder, die entführten Kinder sehr häufig, die missbrauchten, misshandelten Kinder und so weiter. Was vielleicht so ein wenig ein Ersatz auch für eine starke Präsenz von Filmen ist, ist die Tatsache, dass man sozusagen ein Thema setzt. Gleichwohl finde ich in diesem Jahr den Wettbewerb derart, dass er sich nicht unbedingt verstecken muss. Wenn ich mich erinnere, ich muss kurz erklären, ich bin kein Locarnese, ich bin erst zum 2. Mal hier. Im letzten Jahr war ich in der Fipreschi, also in der Journalistenjury. Und ich erinnere mich, wie wir doch etwas verzweifelt waren am ersten Wochenende, weil es einfach noch keinen Film gab, der uns irgendwie preiswürdig erschien. Und wie sehr wir aufatmeten, als es am Dienstag, Mittwoch, also auf halber Höhe des Festivals, dann auf einmal interessante Filme gab. Den Film von Kobayashi, der jetzt auch in der Jury ist, oder den Film Kapitän Ahab, ein französischer Film. Also da haben wir auf einmal wieder Zuversicht in den Wettbewerb gewonnen, während in diesem Jahr die Zuversicht eigentlich fast mit dem ersten Film da war, mit Parque Villa, einem mexikanischen Film, einem sehr eigenwilligen, eigentlich sehr sperrig gefilmt, unheimlich konzentriert das Leben eines Domestiken, der eine sinnlose Aufgabe hat, nur ein Haus zu hüten. das verkauft werden soll und gegen Ende des Films tatsächlich verkauft werden soll. Und dort bricht sein ganzes Leben zusammen, seine ganze Welt bricht zusammen, weil das Einzige, was Struktur und Sinn in das Leben gebracht hat, scheint nun auf einmal bedroht. Das ist mit großer Konsequenz, mit großer Strenge gefilmt und ist ein Film, der die Kritiker von Anfang an sehr beeindruckt hat.
Herbert Speich, Gerhard Mitting hat eben gesagt, dieser Wettbewerb braucht sich nicht zu verstecken. Man kann, so wie er das Beispiel angeführt hat, braucht er sich nicht zu verstecken vor den anderen Wettbewerben von Locarno. Sie kommen seit vielen Jahren her. Braucht es sich auch nicht zu verstecken vor den anderen Festivals in Europa?
Ich denke, nein. Es sind wirklich vom Anfang an diesmal Filme dabei, die alle des Ansehens wert sind, die sehr spannend sind. Also ich denke vor allen Dingen auch an den türkischen Film Sonbahar, also Frühling, in dem alles sehr deutlich wird, was im Moment das Weltkino ausmacht. Ergänzend zu dem, was Gerhard Mitting sagt, es ist praktisch eine Entpolitisierung der Welt, ein Zurückgeworfensein auf die Familie. Die Familie ist in einer Krise, sie hielte es gar nicht aus, jetzt irgendwie durch ein politisches Engagement in irgendeiner Weise noch weiter strapaziert zu werden. Es ist ein Verlust des Generationenvertrags, auch hatte man das ja schon in Berlin gesehen, in Cannes war es ganz ähnlich, jetzt hier auch. Also Kinder, noch deutlicher wurde es hier in einer ganzen Reihe von Filmen, Kinder brechen auf, gehen weg, versuchen sich selbst zu definieren und so ein kleines Glücksgefühl zu finden. In einem Film hat das der Regisseur dann ganz besonders gut mit uns gemeint, damit wir es auch wirklich verstehen. Der Film fängt schwarz-weiß an, es ist ganz schrecklich zu Hause, also schlagender Vater, alkoholisierte Mutter, es ist alles fürchterlich und die Kinder brechen aus und je weiter sie wegfahren, sie fahren dann auch noch mit einem Schiff davon, wird es bunter und heller, dass die armen Kinder dann auch noch fast entführt werden und zum Schluss auf einer Leiche nächtigen, deutet sich an, also der Ausbruch gelingt nicht und sie werden hinterher wieder in ihre schwarz-weiße Welt zurückfinden. So deutlich möchte ich es jetzt nicht unbedingt haben, aber es zeigt, dass in der ganzen Welt eine große Sorge bei den Regisseuren da ist, mit dieser Welt sich auseinanderzusetzen und mit den Menschen in dieser Welt sich auseinanderzusetzen. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Der Film, den Sie angesprochen haben, das war der Film Kisses aus Irland. Der spielt wirklich mit Schwarz-Weiß und Farbe. Es gibt zum Schluss eine Einstellung, die mich sehr berührt hat in ihrer ganzen Kitschigkeit. Die Kinder werden von der Polizei zurückgebracht zu ihren Eltern, sind Nachbarskinder. Alles ist wieder Schwarz-Weiß, wie am Anfang. Das Mädchen bläst dem Jungen einen Kiss über die Gartenmauer zu, also einen Kuss. Und für einen ganz kurzen Moment leuchtet ihr Gesicht noch einmal farbig auf. Das erinnert an das klassische Hollywood, The Wizard of Oz, der ähnlich aufgebaut war mit Farbe und Schwarz-Weiß. Aber ein Film, der eine gewisse Publikumsattraktivität hat. Sie haben den türkischen Film angesprochen und Sie beide haben auf Berlin und Cannes verwiesen. Und gerade im Hinblick auf den türkischen Film hatte ich so ein Déjà-vu-Erlebnis. Es gab in Cannes die Filme von Nuri Bilge Ceylan, in den letzten Wettbewerben sehr starke türkische Filme. Und dieser Film hier ist ein bisschen ein Echo der Filme von Nuri Bilge Ceylan, die internationale Folge hatten nach ihrem Cannes-Auftritt. Ist der Wettbewerb von Locarno vielleicht auch so etwas wie ein Echo der größeren Wettbewerbe von Cannes und Berlin, Gerhard Mitting?
Ich glaube, es gibt für einen Wettbewerb, wie er zustande kommt, immer ganz praktische Gründe. Es gibt Zeitgründe, Termingründe, es gibt Eifersüchteleien, es gibt Rivalitäten. Ich glaube, ein Wettbewerb entsteht sehr stark durch das, was verfügbar ist. Und ich glaube, dass Locarno zeitlich etwas schlecht liegt zwischen Cannes und Venedig. Ich glaube, das ist keine besonders neue Überlegung meinerseits. Und ich glaube, dass man da in diesem Fall sehr stark darauf setzt, in der Programmierung eines Wettbewerbs sehr stark darauf setzt, dass man junge, unverbrauchte Namen hat. Oder aber alte Bekannte, wie zum Beispiel den Kanadier Denis Côté, der einen Film im Wettbewerb hatte, der auch so ein Habitué sozusagen in Locarno ist. Die Frage ist zum Beispiel, warum sollte ein italienischer Produzent einen wirklich starken italienischen Film nach Locarno bringen, etwas ketzerisch gefragt, wenn er es doch in Venedig versuchen kann?
Das ist eine der klassischen Fragen hier. Man sagt unter Kritikern immer, die italienischen Filme braucht man sich hier nicht anzusehen. Wenn sie gut wären, wären sie Ende Monat in Venedig. Trifft das auch dieses Jahr zu?
Es ist schwierig für Locarno vom Termin und das ist sicher das, was ein Festival halt schon zur Programmierung oder Nicht-Programmierung bringt. Locarno liegt zwischen Cannes im Mai und eben Mitte September dann Venedig. Und da etwas hinzukriegen, ist ganz, ganz schwierig. Es gibt dann also auch noch Toronto und es gibt auch noch San Sebastian. Also es drängt sich wirklich. Und da ist es einfach wirklich so, dass das, was man gerade noch kriegen kann und wo man vielleicht gute Kontakte zu hin hat, dass man vielleicht durch einen Anruf etwas kriegen kann, wird das entstehen. Das ist sicher konzeptionell ganz, ganz schwierig. Also ich möchte hier nicht Festivaldirektor sein.
Machen wir doch die Probe auf Exempel. Es gab einen italienischen Film im Wettbewerb, Mar Nero, Schwarzes Meer. Gerhard Meding, wo steht der? Ist das so ein typischer italienischer Film, der halt in Locarno gelandet ist, weil ihn Venedig nicht wollte?
Es ist ein ganz interessanter Fall, dieser Film, denn es ist ein Erstlingsfilm, ein junger Regisseur, eine Koproduktion mit Rumänien, ganz interessant. Und ich mache es sehr gern, dass ich die Filme dann tatsächlich im Fevi sehe, also mit dem großen Publikum. Dieser Film ist ein wirklicher, entschuldigen Sie das Fremdwort, Audience Pleaser. Das ist wirklich ein Film, der versteht, sein Publikum zu suchen und es auch findet. Mit Szenenapplaus, der stellt eine große Nähe zu diesen Figuren her, zu einer alten, gebrechlichen Frau, die angewiesen ist auf die Hilfe einer jüngeren Zugehfrau sozusagen, einer Helferin, die aus Rumänien stammt, mit der sie dann später auch noch nach Rumänien fahren wird. Es geht um die Annäherung im Grunde, das ist so eine Parabel auf die Annäherung Europas mit sehr viel gutem Willen und Empathie zum Teil auch gefilmt. Der hat dem Festivalwettbewerb keine Schande gemacht, würde ich sagen.
Der Film, den Sie ganz am Anfang angesprochen haben, der den Wettbewerb eröffnet hat, Barque Villa, dieser mexikanische Film von einem jungen Spanier, der ist ein typischer Festivalfilm in meinen Augen. Das ist ein Film, den ein normales Kinopublikum wahrscheinlich als Zumutung empfinden würde. Er ist langsam, er hat viele Wiederholungen drin. Es geht darum zu zeigen, dass dieser alte Mann, der dieses Haus hütet, eine tägliche Routine hat. Und diese tägliche Routine wird etabliert, indem sie in drei Variationen gezeigt wird, bis sie dann irgendwann gebrochen wird, weil das Haus verkauft wird. Und ich sage, das ist ein typischer Festivalfilm, weil das die Sorte Film ist, die kaum jemand ins Kino bringt, selbst wenn er ihren Preis gewinnen würde, käme er wahrscheinlich nicht in die Deutschschweizer Kinos. Aber hier findet er sein Publikum. Warum gehen die Leute an Festivals Filme angucken, die sie sich zu Hause im Kino nie angucken würden, Herbert Speich?
Weil es ein Event ist. Hier wird ein Film präsentiert, der etwas Besonderes hat. Es ist der Regisseur da. Es ist ein ganz besonderes Feeling auch vorhanden, das einem das eben bringt. Insofern hat es sich ja inzwischen einen eingebürgert, dass es Filme gibt, die wirklich nur eine Karriere auf Festivals machen. Auch Parque Villa wird sicher von Festival zu Festival gereicht und findet dann da auch irgendwann sein Publikum, bis er dann irgendwo in irgendeinem Kanal des Fernsehens dann vollends vorgeführt wird und da dann wieder ein Publikum findet. Ich finde das gar nicht schlecht. Es gibt Filme, die einfach ein ganz bestimmtes Forum brauchen, auch eine gewisse Entspannung brauchen, die sich auch einem ganz normalen Kinoereignis entziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, so einen Film dann zwischen Werbung und Parkplatz suchen und hinterher wieder raus und so. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und insofern ist das sicher, muss man das nicht beklagen. Es ist Gott sei Dank, und es gibt ja inzwischen auch ganz viele Festivals, die das nachspielen, wo es dann vielleicht nicht so auf die erste Nacht ankommt, wie beim großen Festival wie Locarno, etwa Osnabrück oder Paderborn und so. Da laufen die dann und findet, wenn man dann unterm Strich zusammenzählt, wie viel Publikum den Film gesehen haben, sind die Zahlen gar nicht so schlecht. Also was will man mehr?
Dann sind eigentlich die Zeiten vorbei, in denen sich die Festivals als Startrampen für die großen Publikumsfilme verstehen konnten. Das funktioniert zwar noch ein bisschen mit Cannes, hin und wieder auch mit der Berlinale, aber im Grunde genommen kann man sagen, die Festivals entfernen sich vom täglichen Kinobetrieb. Es gibt das Kinopublikum, das Geld bezahlt und wissen will, was es dafür kriegt. Und es gibt das Festivalpublikum, das neugierig ist und sich überraschen lässt.
Also ich finde, dazu gibt es zwei Dinge erstmal zu sagen. Einerseits haben wir sozusagen diese Trennung, diese Spaltung im Festival, im Wettbewerbsprogramm selbst. Wir haben über diese zwei Filme Kisses, diesen irischen Film, gesprochen und über Mar Nero. Das sind Filme, die bei der Kritik nicht so gut angekommen sind, wie ich öfters gesehen habe, aber die beim Publikum sehr gut ankommen. Das heißt, das sind Filme, die, glaube ich, auch eine Kinokarriere haben werden, eine Verleihkarriere haben werden. Ich finde es, so sehr ich es begrüße, dass Filme wie Parque Villa ein Leben, auch ein internationales Leben, eine internationale Karriere haben auf Festivals, so sehr betrübt mich das auch. Einerseits, weil Festivals ja doch immer eine Parallelwelt sind, eine Parallelwelt auch zum normalen Kinobetrieb. Ich war ganz schockiert, dass ich mal, als ich vor etlichen Jahren mal mit einem britischen Kollegen, der auf alle Festivals der Welt geht, mich unterhielt und sagte, das ist ein guter Festivalfilm. Und ich habe gedacht, Moment mal, warum gibt es diese Qualifizierung Festivalfilm? Ich finde, das hat zwei Nachteile. Einerseits ist das Eingeladenwerden mit, also für die Produzenten ist es natürlich, hat es natürlich, entbehrt es jeglicher ökonomischer Logik, solche Filme zu produzieren, die nur ein Publikum auf Festivals haben. Für die Regisseure hat es vielleicht ein bisschen den Nachteil, dass sie, dadurch, dass sie im Schnitt reist man etwa 2 Jahre lang mit einem Film über Festivals, das heißt, man hat auch keine Energie, einen neuen Film in der Zeit zu machen. Das ist besonders fatal, glaube ich, für junge Regisseure, die schnell ihren zweiten Film, den vielleicht schwereren Film machen müssten. Und ich glaube, man lebt ein wenig in so einem Narrenparadies auch, wenn man in dieser Festivalwelt lebt, also so ein Fool's Paradise. Man wird gut behandelt, man wird bevorzugt behandelt. Es gibt lauter nette Assistenten, es gibt ein dankbares Publikum zumeist. Und die tatsächliche Auseinandersetzung mit dem Film, die dann doch vielleicht auch über den zeitlichen Rahmen von 10 Tagen, sagen wir mal 12 Tagen, die ein Festival dauert, stattfinden sollte, fehlt oft. Es hat Nachteile, finde ich.
So wie Sie das beschreiben, tönt das, wie wenn die Festivals, ein Festival wie Locarno, so etwas wie ein Zoo für die bedrohten Filmarten wäre. Herbert Speich?
Nein, ich denke schon nicht. Also diese Filme gab es immer schon. Und man muss auch sehen, diese Filme sind in der Regel Fernsehproduktionen. Zu 90% mit Geld aus Fernsehsendern finanziert. Und ein Fernsehsender hat dies auch nicht zum Verschenken da, sondern muss einen Sendeplatz damit füllen. Gerade Parque Villa ist ein reiner Fernsehfilm, ist mit reinen Fernsehfilmgeldern gemacht worden. Und diese Filme, das hat nichts mit der Qualität zu tun, sind bisher halt vielleicht einmal irgendwo gezeigt worden und dann nie wieder. Und dann nur im Fernsehen. Und ich denke deshalb, ich halte das auch für bedenklich, wie Meeting auch, dass es da jetzt Filme gibt, die irgendwo dann nur rumgereicht werden unter einer Glasglocke. Aber mir ist es immer noch lieber, sie werden wenigstens unter einer Glasglocke gezeigt, als gar nicht.
Das ist die Sicht auf die Filme, wenn man das nun von den Festivals her betrachten würde, kann man nicht sagen, für die Festivals ist das die große Chance. Endlich können Sie sich vom Standard-Kinobetrieb abheben. Sie können Ihr spezialisiertes Publikum spezialisiert bedienen. Die Festivals hätten dadurch weiterhin eine Existenzberechtigung in einer Zeit, in der die Filme auf Datenträger und über Kabel abrufbar sind. Ist das nicht vielleicht tatsächlich die Zukunft der Filmfestivals, sich zu spezialisieren auf Festivalfilme?
Möglicherweise. Also ich stimme Herbert Speich in dem Punkt natürlich auf jeden Fall zu, dass es diesen Eventcharakter gibt. Also im Wort Festival steckt ja auch Fest drin. Man feiert das Kino. Man feiert das Kino auch in Gegenwart, in Anwesenheit der Filmemacher. Und ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig. Also es gibt ja nun auch die Leute, die sich Festivalpässe kaufen, das heißt, die eine ganz, ganz große Menge von Filmen sehen, die auch sehr freizügig zwischen den Sektionen wahrscheinlich wechseln. Also in meinem Hotel beispielsweise, da ist natürlich für das etwas gesetztere Publikum ist die Piazza Grande das Wichtige. Aber wenn man sieht, also ich habe in den unterschiedlichsten Sektionen oft die gleichen Gesichter gesehen. Also es gibt, ich glaube, diesen Organismus-Festival, der hat etwas sehr, auch in dem Nebeneinander ganz unterschiedlicher Stilrichtungen und unterschiedlicher auch filmhistorischer Epochen, wofür Locarno ja immer gestanden hat. Also publizistisch habe ich Locarno meist begleitet, indem ich über die Retrospektiven geschrieben habe. Das ist ja traditionell eigentlich weltweit das Aushängeschild von Locarno immer gewesen, bis vor einigen Jahren, würde ich sagen.
Also bis Locarno angefangen hat, Retrospektiven noch lebender Filmemacher zu machen, das war schon ein ziemlich klarer Schritt in eine neue Richtung. Entschuldigen Sie die Unterbrechung.
Ein fataler Schritt, fand ich. Also ich war letztes Jahr sehr unglücklich. Ursprünglich hatte man, glaube ich, den Plan, letztes Jahr die Coen-Brüder, nicht, dass die nicht präsent wären, dass denen eine Retrospektive zu widmen. Dann war es sehr schön, dass es die Signore e Signore gab, die Retrospektive über das italienische Nachkriegskino mit meist die Diven des Nachkriegskinos mit meist recht guten Kopien. Das war also, da gab es so etwas wie einen Generationenvertrag, für den ich finde Locarno immer sehr stark gestanden hat. Ähnlich wie San Sebastian, also wo oft das Ereignis dann doch die Retrospektive ist, die bleibt. Die Bücher sind unheimlich begehrt. Wenn irgendjemand Ihrer Hörer das Buch über Boris Barnett und das Buch über Mikio Naruse haben sollte, melden Sie sich beim Sender. Ich würde es Ihnen gerne abkaufen.
Aber trotzdem muss man natürlich immer wieder betonen, dass im Gegensatz zu Cannes, das ein professionelles Festival für Professionelle ist, da kommen nur Journalisten hin und nur Filmemacher und kein eigentliches Publikum, mit Ausnahme ein paar weniger lokaler Eingeladener, die hin und wieder in einem großen Film sitzen dürfen. Locarno und die Berlinale sind Publikumsfestivals, man kann sich Karten kaufen, man kann kommen. Gerhard Meding hat gesagt, für das große Publikum steht in Locarno die Piazza Grande, das größte Open-Air-Kino Europas, tatsächlich ein großes Erlebnis. Sie kommen seit vielen Jahren, Herr Herbert Speich. Ist das Zentrum des Festivals, die Piazza Grande?
Kommt drauf an, ich denke schon. Ich denke schon, das ist es, wofür eben viele Leute anreisen. Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis aus der Bundesrepublik eine ganze Reihe von Bekannten, die ihren Urlaub in Locarno machen, ganz bewusst, weil sie auf die Piazza Grande gehen können, weil es eben ein ganz unglaubliches Ereignis ist, sofern die Sonne scheint und sofern die Filme stimmen. Also es sind Leute, die tagsüber eben den Tessin genießen wollen und abends nach einem schönen Abendessen eben auf der Piazza Grande einen Wohlfühlfilm sehen wollen, was natürlich für die Programmierung des Festivals auf dieser Piazza Grande höchste Probleme mit sich bringt, weil so viel Wohlfühlfilme, die dann auch noch dem Anspruch eines Festivals entsprechen, das ist ein ganz, ganz schwieriges Unternehmen. Insofern ist es sicher leichter, hier den Wettbewerb zu programmieren, als die Piazza Grande, weil, auch das muss man sehen, das Geld, das die Leute zahlen, ja Eintritt, 7.000 Besucher haben oder nicht haben in der Bilanz eines Festivals, das heißt schon was. Und damit muss Marco Solari, der Präsident, auch rechnen. Insofern wird er auch schon dem Festivaldirektor, der für die Kunst zuständig ist, auf die Finger gucken und sagen, aber bitte, bitte nicht so viele Experimente. Ganz schwieriges Problem.
In früheren Jahren war es ja so, gerade unter der Direktion von Marco Müller, dass der effektiv nicht nur Wettbewerbsfilme hin und wieder auch der Piazza Grande gezeigt hat, was eine Wettbewerbsverzerrung darstellte aus der Sicht der meisten Leute. Er hat auch so etwas wie Volkserziehung versucht. Er hat immer wieder kritische Filme, knallharte Filme und interessante Filme auf die Piazza Grande gelegt, die dann wirklich zu Fegern wurden. Die Leute sind einfach davon gelaufen. In den letzten Jahren hat sich das klar etabliert. Am Abend gibt es Unterhaltung auf der Piazza Grande. Wie sah das denn in diesem Jahr aus, Herbert Speich?
Es war gemischt. Es war eigentlich eine ganz gute Mischung. Also Alessandro Baricco ist als Autor, unter anderem von Novecento, ein bekannter Autor.
Kolumnist in Italien.
Kolumnist, ein bekannter Mann, der also vor nichts zurückschreckt. Der hat auch die Zauberflöte umgetextet. Es war eine Frage der Zeit, dass der auch mal einen Film machen muss. Das sah dann so ein bisschen aus. Der Film Lektion 21 heißt, man versteht ihn nicht so richtig, es geht um Beethoven, aber es könnte auch um was ganz anderes gehen. Es sieht sich so ein bisschen nach Greenaway aus. Der funktionierte auf der Piazza Grande ganz hervorragend. Also kann man so hingehen, aha, 9. Sinfonie haben wir schon mal gehört und dann ist es auch noch gut dargestellt. Es ist sehr bunt, es ist sehr kurzweilig. Das ist so ein klassischer Film, der sicher nie wieder irgendwo gezeigt wird. Ich denke mir, kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Filmverleiher den in die Kinos bringt. Aber hier hat er funktioniert und die Leute fanden den einfach klasse. Und dann solche richtige knallharten Blockbuster, so eine Fantasy-Geschichte aus Neuseeland, würden sich die Leute, die hierher kommen, sicher im Kino niemals angucken, weil das sowas für die 12- bis 14-Jährigen vielleicht ist. Aber hier macht das großen Spaß.
Und dann gab es natürlich noch die großen Knaller, die sehr bald schon ins Kino kommen werden. Nordwand, die Eiger Nordwand Erstbesteigung, eine schweizerisch-deutsche Koproduktion, ein richtiges Bergdrama, eine saftige Sache. Es gab Filme wie Son of Rambo, der auch bald in die Schweizer Kino kommen wird. Das ist die Geschichte von zwei kleinen Jungen in England in den 80er Jahren, die den Rambo-Film nachdrehen und dabei sich ein bisschen näher kommen. Eine ziemlich vergnügliche Angelegenheit, aber wirklich ein Publikumsfilm. Das hat recht gut funktioniert. Aber diese Zweiteilung von Piazza Grande und Wettbewerb in Locarno führt ja immer wieder dazu, dass die Leute die Mischung machen und den Wettbewerb gar nicht so richtig wahrnehmen nach außen. Versuchen wir nochmal im Wettbewerb zwei, drei Edelsteine zu finden. Gerhard Meding, gab es in diesem Wettbewerb etwas, das Sie wirklich gefreut hat, etwas, das Sie nach Hause nehmen und nicht so schnell wieder vergessen?
Es gab einiges. Lassen Sie mich kurz nochmal zur Piazza Grande zurückkommen, weil es ja diese Diskussion, diese große Diskussion etwas verspätet hier geführt wird zwischen dem roten Teppich und der, ob das Festival mehr Glamour braucht. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass das Aushängeschild, dass das Symbol eines Festivals ein Kinoraum ist. Die Piazza Grande. Das finde ich eine ganz noble programmatische Aussage, traditionell eine historische, dass man nicht den Weg dorthin, sondern dass man das Kinoerlebnis als solches feiert. Das finde ich sehr schön. Nun zu Ihrer Frage. Abgesehen von Parque Villa und einem sehr schönen, sehr ja vergnüglichen Film von Ben Hopkins, Bazaar Market, über einen kleinen Händler in der Türkei, der sich moralisch läutert, war für mich der schönste Film eigentlich Daytime Drinking, ein koreanischer Film, der für etwas weniger als $10,000 entstanden ist, über die Irrwege eines jungen Mannes mit Liebeskummer, der aufbricht und nie dort ankommt, wo er ankommen will und das Leben auf dem Weg dann doch irgendwie findet. Ist ein bisschen so eine Metapher für eigentlich einen Festivalbesuch selbst auch.
Herbert Speich, Ihr Lieblingsfilm?
Ist natürlich auch Daytime Drinking, weil er einfach was ganz Neues und zeigt, dass das südkoreanische Kino eben fantastisch ist. Was mir noch dann sehr gut gefallen hat, was ich allen Menschen, die mal wissen wollen, was Filmkritiker so treiben und was das für Menschen sind, kann ich nur empfehlen, En Notre Homme von Lionel Bayer.
Das ist der Schweizer Beitrag im Wettbewerb.
Schwarz-Weiß, ein junger Mann versucht Filmkritiker zu werden und erlebt das, was unser täglich Geschäft ist, wo man sich auch immer wieder fragt, wie kann das eigentlich sein, was sind das für Menschen? Also so eine Pressevorführung mal mitzuerlebt haben, das ist schon ein lebenprägendes Ereignis. Ich habe das noch nie im Film gesehen, wie das so schön dargestellt wird. Das ist ein Film, der mir einfach auch von der Art und Weise, wie er gemacht ist. Lionel Bayer wird also von Film zu Film besser, ist jetzt sein dritter, glaube ich. Dann fand ich sehr interessant März von Händel Klaus. Händel Klaus ist so ein Enfant terrible der österreichischen Theaterszene. Auch bei ihm war zu erwarten, dass er irgendwann mal einen Film macht. Eine sehr bizarre Geschichte. Es geht um Suizid, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Versuch.
Morgen Abend werden wir erfahren, wer den Preis von Locarno gewinnt. Ich hoffe auch ein bisschen für unseren Schweizer Beitrag, nicht nur, weil es ein Film über blöde Kritiker ist, sondern auch, weil er beim Publikum erstaunlicherweise recht gut angekommen ist. Und das wäre ein Fest für mich, wenn Lionel Bayer hier etwas gewinnen würde. Ich danke Ihnen, Herbert Speich, Gerhard Meding, und gebe zurück nach Basel.
Das war eine Gesprächsrunde zum Filmfestival von Locarno, welches morgen Abend mit der Preisverleihung enden wird. Michael Sennhausers Gäste im Festivalstudio an der Piazza Grande in Locarno waren seine deutschen Kollegen Gerhard Meding und Herbert Speich.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.